D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Und darin zeigen wir euch, dass euer Gehirn anders ist, als ihr denkt. Wir machen nämlich heute Abend Radio für Gewinner. Der deutsche Meister im Science Slam ist zu Gast.
Henning Beck ist mein Name. In Ulm forsche ich derzeit zum Thema Biologie der Nervenzellen. Und deswegen möchte ich auch darüber sprechen, wie in unserem Körper Nervenimpulse mit geradezu geistesblitzartiger Geschwindigkeit weitergeleitet werden.
Das werdet ihr heute Abend erfahren von unserem Gast. Der Science Slammer und Neurobiologe Dr. Henning Beck ist zu Gast. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Ich bin Sven Preger und ich freue mich schon auf den Hirni. D-Radio Wissen, die Redaktionskonferenz am Montagabend hat den Science Slam deutschen Meister Henning Beck zu Gast. Da kann es natürlich nur um eins gehen, um Geistesblitze.
Der Geistesblitz, das ist ein schöner, ein bildhafter Begriff für eigentlich etwas sehr Banales, nämlich die Weiterleitung von elektrischen Impulsen in unserem Körper. Und wie jeder weiß, Nervenimpulse steuern wichtige Körperfunktionen. Man denke nur an die Empfindung von Schmerz oder die Kontrolle von Bewegung.
Henning, guter Mann, den wir da hören, oder?
Absolut, gefällt mir sehr gut.
Wann war dein letzter Geistesblitz?
Mein letzter Geistesblitz. Ja, der kam ja heute Mittag, würde ich sagen, als ich erfahren habe, dass die Bahn streiken wird und ich irgendwie hier zu diesem fantastischen Studio kommen musste. Da habe ich mir gedacht, springst du halt schnell ins Auto oder so, um kein Risiko einzugehen.
Obwohl das ja deutlich länger dauert.
Tatsächlich.
Ja, also der so schnelle ICE ist ja die schnelle ICE-Strecke.
Das ist natürlich richtig, ja. Aber es ging auch so ganz flott.
Je nachdem,
flott,
wie
ja.
du fährst. Auto meine ich jetzt. Kann das natürlich auch genauso schnell
ich
gehen.
Ich bin ein sehr vernünftiger Fahrer.
Ja, das glaube ich. Das gerade war vom Science Slam, den du Deutsche Meisterschaft 2013 2012 gewonnen hast. Bestes Erlebnis, das ist ja ein langer Wettbewerb in dem Science Slam. Was ist dir bis heute hängen geblieben?
Also der Science Slam an sich ist ja eigentlich recht kurz. Da hat man ja nur 10 Minuten Zeit, um seine Forschung auf der Bühne zu präsentieren. Am meisten hängen geblieben ist mir eigentlich immer das Publikum. Also wenn ich auf der Bühne bin, ich habe ja mein Programm, das hat jeder, das zieht er so durch. Aber das Publikum ist immer anders und das hat mich so überrascht. Also wenn man so durch Deutschland reist und im Norden oder Süden auftritt, reagieren die auf die gleichen Gags völlig unterschiedlich. Und das finde ich eigentlich immer ganz spannend.
Zum Beispiel, der Norddeutsche ist reserviert und der Bayer lacht mehr oder
das kann man ja so gar nicht sagen, aber es wird an völlig unterschiedlichen Stellen gelacht. Manchmal denke ich, okay, jetzt kommt hier ein guter Gag, da kommt bestimmt gutes Feedback oder so und dann wird an einer Stelle gelacht und an anderer Stelle gar nicht oder so. Aber ich würde nicht sagen, dass die Norddeutschen jetzt reservierter sind als die Süddeutschen. Ist ein Tick anders. Vielleicht liegt es jetzt auch, keine Ahnung, an den Studenten, die gerade da waren oder keine Ahnung. Es gibt ja viele Gründe.
Hast du irgendwann mal so ein Erlebnis gehabt, dass es gar nicht funktioniert hat auf der Bühne?
Also wirklich gar nicht funktioniert jetzt nicht. Also beim normalen Science Slam, wo man gegeneinander antritt, kommt das eigentlich nicht vor. Nein, weil die Stimmung ist eigentlich schon so gut und positiv und jeder will ja auch unterhalten werden und ist deswegen auch in einer Unterhaltungsstimmung. Und da fällt es natürlich leicht, dann auch was rüberzubringen. Also insofern ist das eigentlich noch nicht vorgekommen. Man muss sagen, manches Publikum ist da ein bisschen reservierter, das kommt schon vor. Aber in aller Regel klappt es immer gut. Es sind coole Abende, ja.
Hast du die Halle irgendwo mal richtig gerockt, wo du sagst, das war der Abend, wo wirklich jede Pointe gesessen hat?
Das war Hannover, würde ich sagen. Hannover? Ja, Hannover. Ja, du lachst, aber ich möchte dir sagen, die Hannoveraner waren da ein sensationelles
Publikum. Weil du für die so lustig redest wahrscheinlich.
Ich habe keine Ahnung, was weiß denn ich. Auf jeden Fall, es war sensationell. Dortmund war auch sehr gut, muss ich auch sagen.
Das ist mir natürlich klar, das Ruhrgebiet.
Ja. Also ja, die waren auch gut in Stimmung. Ja, das waren so zwei Highlights.
Ja. Du hast gerade gesagt, jeder hat so seinen Vortrag. Deiner ist 10, 11 Minuten damals gewesen.
10 Minuten.
Und da fällt dann auch der Hammer.
Dann ist aber Schluss, Mann. Ja.
Okay, strict rule. Mit so einem Gong dann auch?
Ja, da gibt es Unterschiedliches. Also man kann auch sich so eine Zugabe erspielen, wenn das Publikum gerade in Stimmung ist und das weiterhören möchte. In der Regel wird dann aber schon gesagt, so, jetzt kommen wir auf den Punkt und jetzt hast du noch eine halbe Minute oder so und dann kannst du dich noch bedanken und verabschieden. Aber es ist auch der Sinn der Sache, das schnell auf den Punkt zu bringen, weil wer hat heute noch Zeit, nicht wahr? Das muss man alles schnell rüberbringen können. Und so ist die Idee vom Science Slam, dass man eben tolle Inhalte kurz und knapp vermitteln.
Der Vortrag hieß Speed Up Your Mind.
Richtig.
Und einen Gag haben wir natürlich auch mal rausgeschnitten. Da kümmerst du dich um dieses Thema hier.
Das ist umso erstaunlicher, denn unser Nervensystem ist unfassbar kompliziert. Wir haben es gehört, Milliarden von Zellen, Millionen Kilometer Leitungsbahnen, Nerven mit unaussprechlichen Namen, die man nur kennt, wenn man sie sich einklemmt oder sonst wie abquetscht. Da stellt sich die Frage, wie kann ein so kompliziertes System so effizient funktionieren? Und man wird sagen, Nervensystem, alles klar.
Wie kommst du auf die Sätze, die du da sprichst? Sind das so Eingebungen?
Ich denke, das kommt über die Bilder. Man muss dazu sagen, beim Science Slam, also ich habe einen Vortrag auf der Bühne und zeige dann immer lustige Bilder von irgendwelchen Nervenzellen oder von ganzen Gehirnen sogar. Und ja, also dann überlege ich mir, wie kann ich diese Bilder schön verknüpfen? Wie kann ich das den Leuten so erklären, dass sie das auch irgendwie annehmen? Und ja, das kommt dann von ganz von selbst irgendwie. Ja.
Wie ist das Prozedere? Musstest du, ich glaube, Finale war damals in Karlsruhe, stimmt das?
Ja.
Musstest du vorher so Regionalwettbewerbe gewinnen oder wie war das Prozedere?
Genau, da war es so, da gab es vier Vorentscheide in Deutschland, Nord, Süd, Ost und West. Ja.
Crazy.
Und dann war ich natürlich für Süddeutschland am Start in Ulm. Und dann fuhren die ersten beiden dann zum Finale nach Karlsruhe.
Wie viel hast du geschlagen in Ulm?
Oh, wie viel war
das? Jetzt größenordnungsmäßig.
Also man muss wissen, so ein Science-Slam-Abend, der hat natürlich auch so eine Kapazitätsgrenze. Wenn man sich vorstellt, jeder hat 10 Minuten, um sein Thema vorzutragen, dann kann ich jetzt nicht 20 Slammer auf die Bühne lassen. In der Regel sind es so 6 bis 8 Slammer. Und das ist auch eine gute Größe. Und in Ulm waren es meine ich auch so 6 um den Dreh. Ich weiß gar nicht mehr so genau sowas. Und im Finale waren es dann 7, meine ich.
Ja. Musst du dich dafür dann nochmal qualifizieren? Also wenn jetzt was, gibt es dann mehrere Abende, wenn Ulm sagen würde, ah, okay.
Ja, also es ist so, man wird dann vorgeschlagen für diesen Vorentscheid, wenn man vorher schon, wie soll ich sagen, so 1, 2 gute Slams gewonnen hat, dann die Veranstalter sprechen sich ab, die sagen, oh, den könnte man da hinschicken und dann kommt man zu diesem Vorentscheid und dann kommt man zum deutschen Finale, genau.
Das bedeutet aber, wenn du da dann aufschlägst beim deutschen Finale, du kennst die Leute, gegen die du antrittst. Mhm.
Klar, also die Slammer-Szene in Deutschland kennt sich, sage ich mal so. Und da war es auch so. Es war so eine Art Familientreffen mehr oder weniger. Man kennt die Leute, gegen die man da antritt sozusagen. Und es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sich da richtig bekriegt. Ja, es ist ja so auf der Bühne.
Kann der Gewinner ja leicht sagen.
Nein, es ist aber wirklich so. Von der Atmosphäre, wir sind alle gute Kumpels und wir verstehen uns alle prima. Und weil wir alle dasselbe Ziel haben, nämlich Wissenschaft lustig und verständlich rüberzubringen. Und deswegen sind wir quasi in unserem Ziel vereint und kämpfen für die gute Sache sozusagen.
Und Finale in Karlsruhe war sehr knapp, wenn ich das richtig gelesen habe. Ihr hattet, glaube ich, beide dieselbe Punktzahl oder irgendwie sowas?
Genau, der Sebastian Lotzk hat, ein guter Freund von mir, der hat auch da sehr gut performt zum Thema Evolution von Reptilien, war das, meine ich. Und genau, wir waren am Punkt gleich. Das Publikum bewertet immer jeden Auftritt von 1 bis 10 Punkten. 10 ist das höchste und wir waren am Punkt gleich nach dem Publikumsvoting und dann gab es noch ein Online-Voting und das hat dann zu meinen Gunsten entschieden, was mich dann sehr gefreut hat, ja.
Gibt's da was? Als Preis, Geld?
Was gab es denn da? Das sind meistens auch so symbolische Preise. Also man geht jetzt nicht dahin, um Geld zu verdienen. Also in dem Fall gab es jetzt, was gab es denn da? Ach ja, das war vom SWR. Es gab einen DAB-Plus-Empfänger für das Radio der Zukunft, der jetzt bei mir in der Küche steht und ein Geo-Abo oder sowas. Und also es ist in der Regel sind es, in diesem Fall gab es schon ein bisschen Preis, aber in der Regel sind es so symbolische Aktionen.
Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz am Montagabend haben wir mal der Hirni genannt, denn der deutsche Meister im Science Slam und Neurobiologe Henning Beck ist zu Gast. Henning, der Hirni, kannst du damit was anfangen oder ist das beleidigend?
Ja Gott, ich bedanke mich für diese nette Anmoderation, finde ich klasse. Ja.
Geht.
Ach jo.
Ja. Wie zum Slammen gekommen? Also warum überhaupt Slammen?
Das war so ein Zufallsprodukt, sage ich mal, weil das gerade in Ulm von den Veranstaltern dort so ein bisschen aufgebaut wurde. Das Science Slams finden nicht an der Uni in der Regel statt, sondern so auf Kleinkunstbühnen oder sowas. Und da der Veranstalter hat es gerade da groß ausgehängt, Plakate an die Uni, hier kommt zum Science Slam. Und da haben wir gesagt, da müssen wir hin. Ja, unser Labor ist so ein lustiges Labor, da müssen wir einen hinschicken. Und ja, dann habe ich mich dann auf die Bühne dann hochgewagt.
Wie war das zum ersten Mal?
Ach, das war eigentlich ganz, ich muss sagen, ganz entspannt irgendwie. Also ich hatte es war, man muss dazu sagen, in Ulm ist ein sehr großer Science Slam in Deutschland. Die haben immer 500, 600 Zuschauer auch gleich. Und dann so als Neuling kann das schon sehr einschüchternd wirken. Aber ich weiß auch nicht. Also unser Labor war auch immer bekannt für die gute Stimmung, die darin herrscht. Und unser Chef hat immer gesagt, hier, ihr Partylabor, ihr müsst jetzt mal auf was arbeiten oder so. Aber
ihr habt immer schon gesoffen mittags oder was?
Nein. Wir hatten immer nur einen besonderen Esprit bei unserer
Entschuldigung,
Arbeit.
Entschuldigung, dann hatte ich das
falsch. Und dann, weil das ist aber auch so eine Art, wie wir Forschung gemacht haben. Einfach mit positiver Stimmung sozusagen ins Labor gehen und da arbeiten. Und das haben wir einfach auf die Bühne übertragen. Und so dieser Science Slam, das war auch so ein bisschen so, da hat so jeder so ein bisschen seinen Beitrag am Anfang dazu geleistet. Und ich habe das dann in einen Vortrag zusammen kombiniert mit dem Projekt, woran ich gerade gearbeitet habe. Und dann lief das einfach, war cool.
In welchem Jahr bist du zum ersten Mal auf die Bühne gegangen?
2011. 11.
Also 2 Jahre vorm Gewinn der Deutschen.
Ja, also 1,5 Jahre. So grob.
Da warst du Jahrgang 83, 28.
Ja, sowas. Ja.
Heißt, trotzdem nicht eingeschüchtert.
Nö. Also das hat einfach Spaß gemacht. Ich weiß auch nicht. Ich kann auch nur jeden ermuntern, wenn er Wissenschaftler ist, die Science-Slam-Bühnen dieser Republik zu entern. Es macht einfach unheimlich viel Spaß, weil man kann Wissenschaft mal so präsentieren, wie man das sonst eben nicht tut. Nämlich, es gibt im Prinzip auch keine großen Regeln. Man muss über seine eigene Forschung sprechen und das in 10 Minuten. Und dann kannst du machen auf der Bühne, was du willst. Du kannst Experimente machen, solltest natürlich die Bühne am Leben erhalten und auch die Zuschauer. Aber sonst hast du eigentlich keine Limits. Und diese Chance als Wissenschaftler, die kriegt man ja nicht so häufig. Auch mal vor Leuten zu sprechen, die sonst von deinem Thema keine Ahnung haben, denen das dann so schmackhaft zu machen und die dann so zu überzeugen und dann mitzunehmen, das ist schon cool.
Speed Up Your Brain, Geistesblitz waren so ein bisschen die Einstiegssachen.
Ja, mein Gott, da habe ich halt irgendeinen Titel genommen, der sich lustig anhört oder so.
Ja, aber mit der Forschung eigentlich nichts zu tun hat.
Ach nein, so geringfügig schon. Also es geht ums Gehirn, so ist das auch. Und wie Nervenimpulse beschleunigt werden, darum geht es auch. Genau, aber irgendeinen catchy Titel brauchen wir ja schon.
Dann sag mal in der 1,30, was der Inhalt deines Vortrags war. Also was hast du beschrieben?
Wir haben uns angeschaut, wie Nervenimpulse tatsächlich weitergeleitet werden, beziehungsweise welche Zellen genau daran beteiligt sind. Die meisten denken ja, es gibt nur die Nervenzellen im Gehirn und da laufen dann die Impulse hier vor und zurück. Tatsächlich aber gibt es noch Helferzellen, die diese Nervenfasern überhaupt isolieren. Und durch diese Isolation wird der Impuls besonders schnell, besonders robust. Die Nervenfasern können viel dichter gepackt werden und das ganze System wird einfach beschleunigt. Und wir haben uns angeschaut, wie diese Helferzellen mit diesen Nervenzellen kommunizieren.
Ja. Und das hatte vor euch noch keiner gemacht?
Oh, das machen ganz viele. Also okay. Da sind wir nicht die Einzigen. Wir haben uns einen ganz besonderen Bereich angeschaut, welche Signalmoleküle zwischen diesen Zellen ausgetauscht werden, damit diese Kommunikation funktioniert. Weil wenn das nicht funktioniert, dann kann diese Isolation kaputt gehen, diese Helferzellen. Dann entsteht zum Beispiel Multiple Sklerose. Und das wollten wir eben so mit unserer Forschung besser verstehen.
Hast du das Gefühl, also ist das Niveau, was man auch in so einem Vortrag dann erreichen kann? Weil deine Forschung wird ja wahrscheinlich ein Stück tiefer gehen. Und also wie ziehst du da die Grenze?
Absolut. Also ich kann jetzt nicht genau erklären, wie jetzt die genetische Kontrolle axoglialer Interaktion ist. Ich muss dann halt sagen, okay, hier haben wir 2 Zelltypen und die arbeiten irgendwie zusammen und die versuchen jetzt einen Nervenimpuls zu erzeugen. Und mein Ziel in einem Science Slam ist eigentlich, dass die Leute so mitnehmen, Stichworte mitnehmen, woran arbeitet er jetzt, warum ist das wichtig und vielleicht noch so ein bisschen verstehen, wie das genau in meinem Forschungsbereich so mein Thema jetzt abgegrenzt werden kann. Das reicht mir schon. Wenn jemand rausgeht und sagt, okay, im Gehirn gibt es Nervenzellen und Helferzellen und die müssen zusammenarbeiten, da hat man schon viel gewonnen, weil in der Regel bleiben dann immer 1-2 Bilder von dem Vortrag hängen und so soll das sein.
Du hast ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, relativ, also Semiklasse-Stand, ne? Also du hast eine PowerPoint-Präsentation gemacht, die ist aber ganz schön animiert. Also,
ja, das war so eine Flash-Animation, genau. Wo man schön da drüber fliegen kann und so, um das alles spektakulär zu machen. Der Inhalt an sich, gut, ich habe halt meine Forschung erklärt, aber das kann ich ja nicht sofort machen. Also habe ich eine lange Einleitung gemacht, damit die Menschen verstehen, ah ja, okay, das ist also ein Gehirn, so sieht das tatsächlich aus. Und dann kann man natürlich dann auch erklären, wie das so funktioniert.
Rückmeldung? Vom Publikum, vom Lehrstuhl, von den Kollegen.
Menschen, die applaudieren und sich freuen. Ja, also beim Science Slam selber ist, da gibt es ganz unterschiedliche Rückmeldungen. Viele sprechen einen danach an und wollen mehr wissen. Oder es gibt auch manchmal so Fragerunden, wenn man noch auf der Bühne ist, dann kann das Publikum so Fragen reinrufen und noch was genauer wissen, wenn sie noch was genauer wissen wollen. Und in der Regel ist das Feedback immer sehr positiv. Also ich habe auch von anderen Wissenschaftlern immer nur gehört, dass es eigentlich ganz gut ist, dass man jetzt mal die Forschung so aus dem Labor ein bisschen rausbringt. Und das ist eigentlich ja auch der Sinn der Wissenschaft. Wir sind ja nicht dafür da, in irgendwelchen weißen Kitteln in abgeschlossenen Laboren rumzulaufen, sondern wir machen Forschung für die Menschen und dann muss man es denen auch so irgendwie übermitteln können.
Jetzt ist ja Deutschland nicht so ganz so sehr dafür berühmt, dass so dieses Konzept Public Understanding of Science und Populärwissenschaft eine große Rolle spielt.
Hier möchte ich mal schnell einschreiten, denn der Science Slam ist eine deutsche Erfindung. Auch wenn sich das natürlich mit einem ganz super tollen Anglizismus sehr international anhört, ist es eine deutsche Erfindung. Und es gibt, von Deutschland greift das jetzt über auf andere Länder, sage ich mal so. Und aber ursprünglich ist es in Darmstadt zum ersten Mal aufgeführt worden und ist eigentlich in Deutschland entwickelt worden. Ja. So viel zum Thema, die Deutschen haben es nicht so mit Wissenschaftsvermittlung oder sowas. Da sind die Deutschen in dieser Hinsicht, wenn junge Wissenschaftler auf die Bühne gehen, weiter als andere Nationen.
Gab es so von, weiß ich nicht, Prof-Seite mal eine Rückmeldung im Sinne von, ja,
ist... Ja, mein Chef hat gemeint, ist schön, aber jetzt kannst du auch mal wieder an die Arbeit gehen, so, und dann... da muss natürlich das Gleichgewicht stimmen, nicht wahr? Da muss man auch im Labor noch aktiv sein und so. Aber von der Art her, von der Idee, die Wissenschaft so zu vermitteln, habe ich eigentlich nur positive Rückmeldungen gekriegt. Ja.
Gab es irgendwann mal Rückschläge, so in den 2 Jahren, 1,5 Jahren bis zur Deutschen?
Rückschläge würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist das Besondere beim Science Slam ist natürlich, es ist ein Wettkampf. Wir sind jetzt zwar alle, kennen uns alle und mögen uns alle und so, aber es geht natürlich auch darum, ein bisschen zu gewinnen. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Das macht es auch ganz spannend, gibt Pep. Und dann, wenn man mal von dem einen oder anderen geschlagen wird, dann überlegt man sich, ah, wie kann ich den Vortrag besser machen, da noch ein Gag und so. Und dann schlägt man ihn das nächste Mal bei einem anderen Slam und dann gibt es so also eine Art Wettrüsten an verschiedenen Effekten im Vortrag. Aber das macht auch richtig Spaß. Also so ein bisschen da sich gegenseitig wirklich auf der Bühne so herauszufordern, das setzt auch wirklich Kreativität frei.
An welcher Ebene hast du vor allen Dingen gearbeitet? Hast du mehr Gags reingeschrieben oder die Präsentation verbessert?
Ich habe versucht, ja, noch mehr diesen Spannungsbogen irgendwie hinzukriegen. Manchmal als Wissenschaftler kommt man automatisch irgendwie ins Fachliche erklären und das muss man halt hier rausschneiden. Das geht ja gar nicht so. Und deswegen habe ich versucht, da so viele Witze wie nötig reinzubringen, damit man das Thema verstehen kann. Ja.
Die Radiowissen Redaktionskonferenz, die heißt heute Abend der Hirni und der Hirni ist Dr. Henning Beck.
Ja.
Henning, so du hast den Science Slam 2013 in Deutschland.
12
habe ich schon wieder. Vorhin habe ich auch schon 13 gesagt. Ne?
Irgendwas mit deinem Gehirn heute.
Ich schaffe das. Ich werde das noch bezahlen, hatte ich immer Mathe-Leistungskurs.
Ach Gott, ja.
Das war schlimm. Da reden wir ein anderes Mal drüber. Du kommst, hört man, aus Hessen.
Das hört man.
Ja, klar.
Potsdamer Blitz.
Ja,
na dann.
Na klar, hört man das. Von der Bergstraße, das habe ich wiederum nachgelesen. Und deine Eltern waren beide Professoren und deshalb bist du in die Wissenschaft gegangen.
Nicht ganz.
Sondern?
Meine Eltern sind, also meine Mutter ist auch an der Uni in Darmstadt. Mhm. Mein Vater war Ingenieur, also alles so im chemischen Bereich. Also Naturwissenschaften war in unserer Familie immer ein Thema. Und so bin ich dann auch irgendwie da reingeschlittert irgendwie. Natur, Tiere, wunderschön. Da musste ich was machen mit.
Ja. Leistungskurse waren was?
Biologie und Chemie.
Das würde heute.
Was gibt's denn da zu lachen? Das sind wunderschöne Fächer, vor allem in der Kombination.
Prima ist das. Das ist ganz schön. Ich glaube, das würde heute gar nicht mehr gehen, zumindest nicht in Nordrhein-Westfalen.
Das, da bin ich jetzt unterinformiert, aber mir hat es immer viel Spaß gemacht. Ja.
Mehr Bio oder mehr Chemie?
Ja, das wechselt so. Also beide Fächer sind echt cool. Also Biologie, die ist im Prinzip organisierte Chemie, wenn man so will. Und,
den Satz kannst du dir patentieren lassen.
Nein, es ist ja so. Ja. Also ich bin ja Biochemiker, was soll ich anderes sagen? Nicht wahr? Also es macht beides einfach Spaß. Irgendwie, wenn man sieht, wie so das Leben sich organisiert, das sind chemische Prozesse, die sich komplex zusammensetzen, das ist einfach faszinierend, finde ich.
War denn für dich immer klar, dass du dann mehr Richtung Labor gehen würdest? Also Biologie hätte ja auch heißen können, weiß ich nicht, du gehst in irgendeine Forschung draußen oder also ne, beobachtest Säugetiere oder was auch immer.
Das kann man im Labor auch sehr gut machen,
stimmt,
vor allem Mitarbeiter oder so.
Das glaube ich dann aber Soziologie.
Ach, das geht zueinander über. Nein, also Labor war eigentlich schon so ein Thema für mich, auch von Anfang an. Also es war in der Schule immer so im Labor irgendwas machen oder so. Das hat mir immer gefallen und früh kam dann auch so die Idee, dass ich was Richtung Gehirn mache. Das war so Anfang der 2000er Jahre. Da war Hirnforschung auf einmal ganz hip und modern und alles. Und da fing dieser Neuroboom so an. Und da habe ich mir gesagt, ja, das ist eigentlich gar nicht uninteressant. Und als Biochemiker kriegt man halt alle Werkzeuge, die man so braucht, um sich da in der Wissenschaft zu bewegen. Und ja, dann habe ich das einfach so im Labor angewendet.
Biochemie hast du wo studiert?
In Tübingen.
Und das war gut oder?
Das war super, ja. Also das Studium hat mir sehr viel Spaß gemacht, war echt klasse. Also gerade auch, weil man da als Biochemiker so alle das Handwerkszeug kriegt, um alle möglichen Fragestellungen zu bearbeiten. Also Kollegen von mir sind jetzt in der Virologie oder in der Pflanzenbiochemie oder in der Zellbiologie, also alle möglichen Fächer. Aber die Werkzeuge sind eigentlich immer sehr ähnlich. Und als Biochemiker hat man quasi den Zugang zu allen diesen Wissenschaften, kriegt man da irgendwie sehr leicht. Und deswegen hatte ich das auch studiert, ja.
Jetzt ist ja Neuro trotzdem noch mal ein Stück weit weg davon. Also gab es irgendeinen Anlass, dass du gemerkt hast, das ist es eigentlich?
Ja, also ich habe festgestellt, ich habe ein Gehirn und da habe ich mich gefragt, wie geht das denn so? Und dann ergab sich das auch, dass in Tübingen einige, also ziemlich gute Arbeitsgruppen auch sind. Es gibt das Hertie-Institut für Hirnforschung dort, es gibt Max-Planck-Institute dort, viele gute Arbeitsgruppen und so eine richtige Neuroszene sozusagen. Und da kamen dann halt auch schnell so Kontakte über Praktika in Laboren zustande, die man im Studium machen muss und so. Und so bin ich dann da reingekommen. Aber es hat mich natürlich auch immer so fasziniert. Ich meine, wem fasziniert es nicht? Es ist das Gehirn. Das ist schon eine spannende Sache.
Das heißt, Neuro hast du dann auch die Promotion draufgesetzt?
Genau, ja, das war eine Graduiertenschule in Tübingen, die haben nichts anderes gemacht als Neuro. Und das heißt, meine Doktorarbeit war dann auch eine Neuro-Doktorarbeit.
Thema?
Ja, da ging es auch um Energieprozesse in Nervenzellen, auch die Kommunikation zwischen verschiedenen Zelltypen im Gehirn. Das halte ich mir jetzt mal so grob für ausreichend, um zu verstehen, worum es geht. Gerade für dich.
Ja, danke, vielen Dank.
Am heutigen Tag.
Nee, das habe ich sehr wohl verstanden. Wie lange dran gearbeitet an der Doktorarbeit?
Das musste in 3 Jahren so mehr oder weniger abgehakt sein, weil ich so ein Stipendium hatte.
Es gibt ja auch Leute, die da gerne mal etwas länger dran sitzen, habe ich gelesen.
Wenn das Thema das hergibt, also da ist auch gar nichts gegen einzuwenden. Also mein Lehrer hat in der Schule immer gesagt, Henning, die Natur hat immer recht. Egal was du machst immer den Fehler, die Natur hat immer recht. Und so ist das auch im Labor. Also es kann passieren, dass man...
Der Prof hat immer recht.
Also die Natur, habe ich gerade gesagt.
So.
Da kann es passieren, dann machst du 10 Experimente, dann kannst du 9,5 davon wegschmeißen und dann aus dem Resten kannst du dir irgendwas zusammenkratzen, wenn es schlecht läuft. Und manchmal läuft es gut und dann geht es schneller. Aber man ist im Prinzip immer darauf angewiesen, was die Natur einem so hinlegt. Und daraus muss man dann eben in Dankbarkeit seine Experimente eben draufsetzen. Und deswegen dauert es manchmal länger, manchmal weniger lang. Die Natur hat da das Sagen. Ja.
War das vereinbar, Science Slam dann und DIS? Also beides lief ja eine Zeit lang zumindest parallel, ne?
Ja, was heißt vereinbar? Das ist sogar die Bedingung füreinander. Ja, also ich muss ja im Labor erstmal irgendeine Ergebnisse herstellen oder irgendein Projekt haben, was ich dann auf der Bühne performen kann. Insofern war das völlig abhängig voneinander. Und zeitlich hat sich das jetzt, ließ sich dann gut organisieren. Also mal einen Abend irgendwo auf eine Bühne fahren nach Deutschland und da auftreten und dann am nächsten Tag im Labor, das ist ja kein Problem.
Du hast, habe ich gelesen, nach dem Studium bist du noch nach Kalifornien gegangen, stimmt das? Du machst das Studium, du machst die DIS, gibt es da nicht irgendwann mal, also du bist deutscher Meister im Science Slam, das kostet ja alles ein bisschen Energie, gab es da nicht irgendwann mal das Bedürfnis danach zu sagen, jetzt mache ich mal ein Päuschen?
Ach ja, das kann man auch in Kalifornien machen, so ein Päuschen, doch, das lässt sich ganz gut auch da vereinbaren, so, aber... man muss dazu sagen, wenn man jetzt eine Doktorarbeit macht, dann kann man sich, ist man, der Vorteil, der häufig dabei ist, man kann sich das relativ frei einteilen von der Zeit. Also man kann Experimente so legen, wie man sie halt gerne möchte. Es gibt Leute, die arbeiten nachts oder abends lieber, manche morgens und da man hat keinen Job, wo man jetzt um 9 bis 5 da arbeitet, sondern man ist wirklich frei und im besten Fall dann kreativ im Labor, so wie man es gerade braucht. Und insofern besteht da jetzt, also ich habe es mir dann immer auch so gelegt, dass ich dann entsprechende Pausen hatte. Manchmal hat man sehr viel gearbeitet, dann braucht man wieder eine Zeit, wo man sich dann ein bisschen erholt und wieder Kraft sammelt. Und das kann man irgendwie sehr gut. Also ich habe das eigentlich sehr angenehm empfunden. Ja.
Was hast du in Kalifornien gemacht?
Genau, da war ich auch nochmal an der Uni gewesen, habe nochmal so ein Schwerpunktstudium für im Bereich Wirtschaft gemacht. Aber eigentlich wollte ich auch einfach mal nach Kalifornien. Das war auch immer mal so ein Wunsch, da mal hinzugehen. Und weil das Wetter da auch deutlich besser ist als auf der Schwäbischen Alb.
Ja. Wie lange warst du da?
Da war ich jetzt so ein knappes Jahr.
Okay. Und hast die ganze Zeit studiert oder?
Nein, also das erste, im Prinzip ging es mir auch darum, dann irgendwie in Kalifornien, also es war bei San Francisco gewesen und da ging es halt darum, irgendwie habe ich mir gedacht, im Labor ist man wirklich schon ein bisschen abgeschnitten manchmal von der Welt. Also man ist jetzt sehr abgekapselt oder so und ich wollte halt irgendwas nochmal machen in der wirklichen Welt sozusagen. Und habe mir dann so 2, 3 kleine Unternehmen gesucht und für die dann gearbeitet und einfach geguckt, was können die von einem Wissenschaftler lernen, was kann ich von denen lernen, was im Prinzip überhaupt nichts mit meiner Forschung zu tun hat.
Und das ging?
Das geht, erstaunlicherweise. Also auch wenn die Themen gar nichts mit meiner eigenen Forschung zu tun haben, die Art und Weise, wie man im Labor arbeitet oder auch was man über das Gehirn lernt, wie es funktioniert, das kann man tatsächlich auf die wirkliche Welt übertragen und anwenden. Ja.
Sind die Kalifornier so kreativ, wie man immer glaubt? Also denen geht das ja so ein bisschen voraus. Gutes Wetter,
auch
schafft gute
Mythos, Bedingungen. Auch ein Mythos, so, ja. Nein, die Kalifornier, also ich würde sagen, besonders kreativ, mein Gott, überall gibt es kreative Menschen, aber Kalifornier sind vielleicht so ein bisschen draufgängerischer mit ihren Ideen. Die haben nicht so die Angst, dass irgendwas mal nicht klappt, sondern wenn was nicht klappt, okay, das nehmen wir mal in Kauf, dann machen wir was Neues. Und die machen einfach gerne Fehler, habe ich den Eindruck. Viel lieber als Mitteleuropäer. Und wer viele Fehler macht, macht auch irgendwann mal was richtig. Und so machen die das.
Henning Beck ist heute Abend zu Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz und wie er seine Gehirnforschung auf die Wirtschaft überträgt, das erklärt er uns gleich. Zu den großen Qualitäten unseres Gastes gehört eindeutig das Selbstgespräch.
Henning, sage ich, du sprichst heute beim Bundesfinale des Gesundheitsslams vor einem erlesenen Berliner Hauptstadtpublikum. Da kannst du nicht so eine schrottige Kinderabbildung anbieten. Da musst du mal in einem Fachmagazin nachschauen und so greife ich zur Apothekenumschau und finde auch dort eine Nervenzelle in ihrer natürlichen Umgebung.
Henning Beck. Science Slammer, Neurobiologe und unser Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz, die wir mal genannt haben, der Hirni. Ich bin Sven Preger und frage mich, was hat der Mann eigentlich gegen die Apothekenumschau? D-Radio Wissen, die Redaktionskonferenz. Henning Beck ist zu Gast. Henning, wir haben gerade das Zitat von dir gehört aus dem Science Slam. Da reitest du auf der Apothekenumschau rum. Wieso das?
Das sehe ich gar nicht so. Also ich finde, die Apothekenumschau ist eine klasse Zeitung. Und da habe ich einfach ein hübsches Bild zitiert, um zu illustrieren, wie Nervenzellen in der Populärwissenschaft abgebildet werden.
Da schreien jetzt wahrscheinlich alle Mediziner auf.
Sollen sie doch.
Im Sinne von, es ist eine gute Zeitung. Jetzt hast du, 25.8. war, glaube ich, Sperrfrist für die Infos zum Buch, ein Buch geschrieben, das heißt Hirnrissig. Die 20,5 größten Neuromythen und wie unser Gehirn wirklich tickt. Wie kommst du auf so eine Idee?
Ja, wie kommt man auf so eine Idee? Ich denke, wenn man sich...
Du darfst die Wahrheit erzählen.
Wenn man sich mit dem Gehirn beschäftigt, dann stellt man eigentlich fest, wie viel Mist über das Gehirn erzählt wird. Ich denke, es gibt kein anderes Organ in unserem Körper, über das so viel Unsinn und Legenden und Halbwissen und Vorurteile und Märchen erzählt werden, wie über das Gehirn. Und irgendwann regt einen das schon mal auf. So. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwas müssen wir da jetzt mal tun. Schreiben wir doch mal ein Buch dagegen. Und da habe ich mir die populärsten Märchen und Legenden vorgeknöpft, um sie sauber wissenschaftlich auseinanderzunehmen.
Ja. Ich habe, die sind dann auch so aufgeteilt, ne? 20 oder 21 Kapitel sind es dann. Das erste ist, glaube ich, Hirnforscher können Gedanken lesen. Das stimmt nicht.
Ja, da muss ich dich jetzt leider enttäuschen. Ja, auch Hirnforscher können leider... Vielleicht ist es aber auch gar nicht so schlecht. Denn was häufig als Gedankenlesen verkauft wird, ist eigentlich nur, dass wir schauen, wie sich die Blutverteilung im Gehirn ändert oder wie sich Nervenzellen zum gemeinsamen Feuern synchronisieren. Aber was genau gedacht wird, das können wir mit den heutigen Methoden gar nicht so auflösen. Die sind einfach viel zu grob. Wir machen alle 2 Sekunden vom Gehirn ein Bild, ja, und dann wollen wir aus bunten Bildern ablesen, was gerade dieser Gedanke genau sein soll. Also ich denke, die meisten denken ein bisschen schneller als nur in 2 Sekunden Abständen. Und von daher merkt man schon, diese Methoden sind viel zu ungenau, um überhaupt auslesen zu können, was genau jetzt der Gedankeninhalt ist.
Aber ist das, also damit, das ist ja insofern ganz anständig, als dass du versuchst zu sagen, wir können gar nicht so viel, wie ihr glaubt. Auf der anderen Seite ist es ja manchmal auch ganz schön als Wissenschaftler, also dass man so glaubt, ihr könnt ganz, ganz viel. Also du, wie soll ich das sagen, da machst du so eine Illusion kaputt.
Ja, aber das ist, also ehrlich gesagt, das ist auch Teil von der Wissenschaft. Also jeder Wissenschaftler sollte sich auch immer kritisch hinterfragen. Keine Wissenschaft sollte irgendwann so hier, wir sind die Besten und Holsten und alles erklären und die anderen können gar nichts, sondern Wissenschaft ist immer, ich muss mir überlegen, wo kann ich Fehler machen, wo stoße ich an Grenzen und muss mich immer auch selber hinterfragen und relativieren. Und eine gesunde Wissenschaft sollte das abkönnen und das sollte auch für die Hirnforschung zutreffen. Und wenn man jetzt mal ein bisschen relativiert, was Hirnforschung gerade so populärwissenschaftlich da zu versprechen glaubt, ja, dann ist das eigentlich für die eigentliche Wissenschaft ja nur gesund.
Jetzt finde ich den, ehrlich gesagt, so diesen Mythos, dass sie Gedanken lesen können, dass das nicht stimmt, da kann man auch mitgehen. Auch so, das ist einem, glaube ich, auch klar, wenn man einmal kurz drüber nachdenkt. Auf der anderen Seite hast du einen Mythos drin, der heißt, links die Logik, rechts die Kunst, unterschiedliche Hälften, das würde so nicht stimmen. Das hat mich tatsächlich überrascht. Davon bin ich immer ausgegangen, dass da irgendwie was dran ist.
Ja, dann hat sich die Lektüre ja schon gelohnt.
Absolut. Aber
es ist tatsächlich, ja, also das ist so ein Mythos, also der ist ja komplett grottenfalsch. Ja,
wieso?
Also von wegen hier links ist das mathematische und logische Gehirn und rechts das kreative, ganzheitliche und fantasierende. Es gibt keine einzige Untersuchung, die das bestätigt hat. Immer wenn man solche Sachen wie Kreativität untersucht, ist das ganze Gehirn daran beteiligt. Wir haben nicht eine Hirnhälfte, die kreativ ist und die andere ist eben nicht kreativ, sondern logisch-analytisch. Das ist so ein Mythos, der ist entstanden so in Mitte des letzten Jahrhunderts, als man solche Split-Brain-Patienten hatte. Da hat man denen quasi die zentrale Datenleitung zwischen diesen beiden Hirnhälften durchgeschnitten, um sie von Epilepsie zu heilen. Und da hat man festgestellt, tatsächlich haben diese einzelnen Hirnhälften unterschiedliche Aufgaben. Das heißt aber nicht, dass wir 2 Gehirne im Kopf haben und das eine ist kreativ und das andere jetzt logisch, sondern in Wirklichkeit arbeiten die zusammen und wenn ein kreatives Problem gelöst werden soll, dann machen das beide Hirnhälften gleichzeitig. Und an diesem Mythos ist also wirklich mal gar nichts dran.
Aber warum hält sich sowas dann so lange?
Ja, man kann es ja leicht behaupten und dann musst du erstmal das Gegenteil beweisen. Und das geht gar nicht so leicht. Das Gehirn ist kein Organ, was ich mal so hoppla hopp erklären kann. Da brauche ich schon das ganze Besteck an hier Nachweismethoden und supermodernen Verfahren, um das Gehirn überhaupt besser zu verstehen. Und wo wenig gewusst wird, kann ich viel behaupten. Und das macht man auch beim Gehirn. Und da habe ich natürlich einen unfassbaren Spielraum. Ich kann erstmal alles in die Welt setzen und das klingt ja auch recht eingängig. Ja, kann man so nachvollziehen. Oh, wir haben ja zwei Hirnhälften, die unterscheiden sich auch wohl. Oh, das klingt ja ganz putzig und so. Aber in Wirklichkeit ist es eben ein bisschen komplizierter an dieser Stelle.
Ja. Jetzt ist es ja so, auch bei den vielen Mythen, die du zusammengetragen hast, vielleicht bist du nicht in allem von vornherein Fachmann. Hast du richtig nochmal Paper gelesen und tief Recherche
Absolut.
Gemacht?
Absolut. Ich bin insofern gut ausgebildet worden, sage ich mal, weil ich an einer graduierten Schule war, wo es nur um Neurowissenschaften ging. Also ich bin in Neurowissenschaften promoviert und das hat mir natürlich geholfen, mich jetzt auch in die entsprechenden Fachgebiete dann auch leichter reinzuarbeiten. Und der Kontakt zu den Arbeitsgruppen, die ich noch habe, die haben mir auch geholfen, dann entsprechend die aktuellsten Ergebnisse auch noch da zusammenzusammeln und so. Das hilft natürlich, um da sich schnell reinzuarbeiten. Aber es ist tatsächlich so, ich habe nochmal die ganze Literatur aktuell durchgearbeitet und geschaut, wie ist gerade der Stand in der Wissenschaft und Leute dazu befragt und das alles eingearbeitet.
Wann hast du angefangen mit dem Buch?
Das ging relativ schnell. Das war vor einem Jahr ungefähr.
Ja. Boah. Und wann fertig? Also ich meine, das muss ja auch nochmal gedruckt und verlegt werden.
Ja, also bis das alles fertig war, es war halt so ein Dreivierteljahr, halbes Dreivierteljahr, so um den Dreh.
Heißt das, du hast Volltime dann
nicht darum? Ich habe mich da richtig drauf gestürzt, weil das mir auch ein Anliegen war. Ja, es ist ja nicht so, ich schreibe jetzt mal ein Buch, weil ich lustig bin, sondern es ging mir auch wirklich darum, das Gehirn mal zu verteidigen und mal in Schutz zu nehmen. Immer wird über das Gehirn alles Mögliche behauptet, wir nutzen nur 10% unserer Hirnleistung oder wir haben zwei Hirnhälften oder was weiß der Kuckuck alles, aber da wollte ich halt auch mal zurückschlagen, ja, im Namen der Hirnforschung zeigen, was tatsächlich stimmt und was eben nicht.
Henning Beck ist zu Gast, promovierter Neurobiologe und Science Slam-Gewinner aus Deutschland. Und wir haben die Sendung ihm zuliebe der Hirni genannt.
Herzlichen Dank nochmal dafür auch.
Du hast mich auch gebeten, das regelmäßig nochmal mit einzubinden. Du hast das Buch geschrieben, den Titel sage ich dafür jetzt auch. Hirnrissig heißt es. Es ist im Hansa Verlag erschienen jetzt gerade. Warte, ich guck mal schnell, ich habe einen Preis hier irgendwo stehen. Circa 1990, sagt der Verlag.
Ich dachte 16.
Nee, hier steht 1990. 240 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag und Illustration. Und du räumst mit den 20,5 populärsten Hirnmythen auf. Und bei einem waren wir gerade stehen geblieben, der da heißt, wir nutzen nur 10% unseres Gehirns. Das habe ich auch schon tausendmal gehört. Vielleicht nicht 10%, aber im Sinne von nur 20%.
Oder 7 oder 12.
Auf jeden Fall wenig.
Ja.
So, warum ist das Quatsch?
Ja, es ist so. Was im Gehirn. Höre. Ja, also das sieht man auch wieder, wie leicht man wieder irgendwas behaupten kann, weil sich's eingängig anhört. So nach dem Motto, ja, wenn ich nur 10% nutze, dann mache ich ein tolles Training und dann nutze ich mehr oder sowas. In Wirklichkeit würde das in der Biologie niemals so ablaufen. Was im Gehirn nicht benutzt wird, das kommt weg. Ja, das ist so, wie wenn ich jetzt bei mir zu Hause aufräume, was ich nicht brauche, das schmeiße ich irgendwann weg. Und im Gehirn ist das auch so. Die Zellen, die ich nicht brauche und die nicht aktiviert werden, also die ungenutzten 90% sozusagen, die werden irgendwann rausgeschmissen. Und das ist auch tatsächlich so. Wenn ein Gehirn auf die Welt kommt, bei einem Neugeborenen, gibt es ganz viele Nervenzellen, die niemals benutzt werden und die sterben in den ersten Jahren alle ab. Das heißt, was übrig bleibt, sind nur die Zellen, die auch wirklich arbeiten. Und also nutzen wir immer 100% unseres Gehirns. Und das sieht man auch, wenn man es mit verschiedenen Techniken untersucht, schaut, welche Nervenzellen sind denn elektrisch aktiv, dann sieht man, alle Nervenzellen sind quasi mehr oder weniger natürlich aktiv. Und es gibt jetzt keine ungenutzte Kapazität.
Ja, genau, das ist sozusagen der Mythos dahinter, dass es sich immer so anhört, als ob da noch was brachliegen müsste, was wir nur aktivieren müssten.
Ja, das Interessante ist, wir nutzen zwar 100% unseres Gehirns, aber was die 100% sind, das können wir bestimmen. Wir können, wenn wir lernen, wenn wir jetzt eine Sprache lernen, eine neue, dann erweitern wir unsere Kapazität, dann sind die neuen 100% quasi wieder mehr als die vorherigen. Wir arbeiten immer am Anschlag sozusagen, aber wo dieser Anschlag ist, das können wir verschieben.
Heißt das auch, dass ich tatsächlich immer noch lernen kann? Also das ist, glaube ich, auch so ein anderer Mythos, ne? Was Hänschen
nicht lernt, lernt
Hans nimmer mehr.
Auch so, natürlich im Alter lernt man anders, natürlich mit anderen Techniken. Das Gehirn altert natürlich auch in gewisser Weise. Aber
es dauert auch mal länger.
Absolut, sozusagen. Aber es werden dafür können alte Gehirne Abkürzungen nutzen, die ein junges Gehirn noch gar nicht kennt. Abkürzungen im Denken, neue Muster zu erzeugen, dass je effektiver oder je langfristiger so ein Gehirnsystem da ist, desto effektiver kann es auch denken. Und insofern kann man immer was lernen. Also es gibt keine Ausrede, was nicht zu lernen. Das Gehirn ist der Lernmeister schlechthin. Ja, wenn ich es nicht zum Lernen bringe, dann geht es ihm auch nicht gut. Und deswegen ist Lernen eigentlich das Beste, was ich fürs Gehirn machen kann.
Jetzt müssen wir über einen großen Mythos reden, der da heißt, wenn ich viel saufe oder viel Fußball spiele und dann ganz viele starke Kopfbälle abkriege, dann ist das mit den Gehirnzellen irgendwann perdu.
Ja.
Das ist so.
Da sage ich mal so, die Dosis macht das Gift. Und zwar sowohl bei den Kopfbällen als auch beim Alkohol. Natürlich haben Wissenschaftler auch untersucht, wie sich das Kopfballverhalten auf die Zahl der Nervenzellen auswirkt. Und wenn man so etwa 2000 Kopfbälle pro Jahr über 20 Jahre lang, also die ganze Zeit täglich köpft, ja, und im Jahr etwa 2000 Kopfbälle hat, dann sieht man tatsächlich, dass sich hier in Strukturen verändern.
Der Mats Hummels wird mehr als 2000 Kopfbälle haben.
Ich kann auch hier Mats Hummels beruhigen, denn das ist reversibel. Das heißt, es bildet sich zurück, also diese Schädigung. Wenn man nämlich pensionierte Fußballer mit Nicht-Fußballern unterscheidet.
Dazu gibt es echt Studien.
Ja, selbstverständlich. Wir sind ja Wissenschaftler und machen das ja nicht zum Spaß hier. So. Und wir untersuchen dann eben, wie sich das Gehirn dann auch im Alter entwickelt. Und siehe da, ob du vorher geköpft hast oder nicht, spielt dann keinen großen Unterschied. Das Gehirn, natürlich, wenn es kurzzeitig gestresst wird, wenn es einen Schlag auf den Kopf kriegt, ist das jetzt nicht unbedingt sofort gesund. Ja? Aber auch hier, das muss man regelmäßig sich ständig Bälle vor die Birne hauen, dann kann das einen Effekt haben, der dann aber auch wieder rückgängig zu machen ist.
Wie sieht dieser Effekt aus?
Zum einen ist die Merkfähigkeit beeinträchtigt. Zum anderen sieht man tatsächlich auch, ich kann mit ganz faszinierenden Techniken zeigen, wie diese Nervenfasern im Gehirn, wo die langlaufen. Ich kann quasi diese Datenleitungen sichtbar machen und ich sehe, wie dieses Vernetzungsmuster im Gehirn sich verändert mit zunehmender Zahl der Kopfbälle.
So. Ah, das heißt, du kannst nicht sagen, es ist jetzt gut oder schlecht, du kannst nur sagen, es verändert sich was.
Gut, in der Regel sieht man, dass was weniger wird und wir Wissenschaftler denken, wenn jetzt im Gehirn was weniger wird, ist es in der Regel jetzt nicht so positiv. Da gibt es auch Gegenbeispiele, aber in diesem Fall würde man halt sagen, okay, das Gehirn baut da entsprechende Strukturen ab und baut sie anschließend wieder auf. Oder wichtig ist halt nur, das sind alles vorübergehende Effekte. Ja, also das geht auch zurück. Und das ist das Spannende am Gehirn. Ich denke, es gibt kein anderes Organ, was so veränderbar ist wie das Gehirn. Ja, also das passt sich permanent in seiner Struktur an. Die meisten denken ja, okay, ich habe ein Gehirn im Kopf, das funktioniert so. Ist aber nicht so. Das Gehirn passt sich immer an. Immer so wie das, was ich dem Gehirn zur Verfügung stelle, so arbeitet dann auch das Gehirn. Das heißt, das Gehirn nach dieser Sendung von mir wird ein anderes sein, bei dir auch. Ja? Und so wird jeder, der diese Sendung hört, wird sich sein Gehirn verändern und zum Schluss eben ein anderes sein als vorher. Vielleicht nur minimal, vielleicht nur hier und da, aber im Laufe der Jahre und Jahrzehnte wird das Gehirn zu einem neuen Organ, wenn man so will.
Warum habe ich dann hier auf Nintendo immer Gehirnjogging gespielt?
Macht Spaß wahrscheinlich, oder?
Nein, aber das bringt dann nichts.
Also Gehirnjogging ist so eine Sache. Ich meine, wenn mein Gehirn joggt, dann trainiert mein Gehirnjogging. Das war's dann aber auch. Also ich kann dann später besser Zahlen in Kästchen sortieren oder irgendwie buntes Obst einsortieren oder sowas. Das heißt aber nicht, dass ich dann intelligenter werde, denn um intelligenter zu werden, muss ich mein Gehirn ganz breit und großflächig aktivieren. Und wenn ich das beim Hirnjogging, da trainiere ich nur einzelne, wirklich sehr separate, konkrete Fähigkeiten vom Gehirn. Das mag im Einzelfall auch vielleicht mal nützen, aber das hilft nicht, um hier die gesamte Gehirnpower jetzt hochzufahren. Ja, da muss man mehr machen. Zum Beispiel reden, was wir gerade tun. Mhm. Oder eine tolle Sendung im Radio hören. Das bringt natürlich sehr viel mehr, weil da einfach mehr das Gehirn mehr aktiviert wird, als wenn ich auf den Bildschirm schaue und da irgendwelche Zahlen sortiere.
Was ist mit diesem Mythos, den man häufig liest und den du auch thematisierst, Stichwort Brain Food? Also gibt es irgendeine Nahrung, die dann bei der Gehirnentwicklung mehr hilft als andere?
Das wäre cool. Also da wird ja auch fieberhaft gesucht. Alle suchen nach dem neuen Gehirn aufbessernden Lebensmittel. Da muss man wissen, das Gehirn ist ein besonderes Organ. Und wenn wir etwas essen, kriegt das Gehirn immer als erstes die besten Stücke ab. Das Gehirn ist sozusagen
das Alpha-Organ.
Der Vampir unter den Organen und saugt sich, bevor alle anderen Organe überhaupt was kriegen, kriegt das Gehirn die besten Stücke sowieso schon. Das heißt, ein Gehirn ist in der Regel niemals mangelernährt. Gut, könnte man sagen. Dann esse ich irgendwas und bringe es dann zusätzlich auf Vordermann. Da muss man wissen, das Gehirn ist abgeriegelt, hermetisch abgeriegelt nach außen durch eine sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Das sind Zellen, die formen so eine undurchlässige Barriere. Und es wird also sehr streng reguliert, was ins Gehirn reinkommt. Wie vor so einem Edelclub. Ja, da habe ich einen Türsteher, der passt auf, wer kommt rein und wer nicht. Und wie im wirklichen Leben, auch beim Gehirn, klein und geladen, kommt nicht gut an. Also eine Aminosäure oder ein Zucker, der wird ganz speziell begutachtet und im Zweifel dann auch mal aufgenommen. Aber es bringt nichts zu sagen, ich esse viele Aminosäuren, die gehen ins Hirn und machen mich klug oder so. Es wird ganz streng reguliert, was ins Gehirn reingeht und was nicht. Und das Gehirn kocht immer nach Rezept. Ich kann im Gehirn so viel Brainfood hinstellen, wie ich will. Das Gehirn wird sich immer das nehmen, was es braucht. Insofern ist es schwierig zu sagen, ich esse jetzt was und esse mich dadurch schlau. Das mag vielleicht für einige spezielle Fette zutreffen, die gerade untersucht werden. Omega-3-Fettsäuren, Fischöle und so weiter werden da gerade intensiv untersucht. Aber auch da ist der Mechanismus nicht so klar. Das ist alles so etwas komplex, gerade Stichwort Ernährung. Ist nicht so einfach.
Das Buch ist gerade erschienen. Hast du schon Rückmeldungen? Sowas wird ja dann in aller Regel auch zügig besprochen.
Das ist ja gerade erst rausgekommen.
25.8.
Also, ich gebe den Lesern auch gerne Woche. Zeit, das erstmal durchzulesen. Ja. So, und dann freue ich mich auf Rückmeldung.
Hast du es irgendwie mal im Freundeskreis? Man sagt ja auch mal, hier, lies mal durch und sag mal was zu.
Ja klar, natürlich. Und? Ja, also meine Schwester fand es toll. Ja. Und nö, also allen, denen ich da so Bruchstücke hingeworfen habe, um mal da ein bisschen zuzulesen, da, ja, also es hat sehr gut gefallen. Vor allem, weil es auch ein bisschen kontraintuitiv ist. Man erfährt was man eigentlich dachte, was stimmt, und dann ist es doch ein bisschen anders, als man denkt.
Ja, da gibt es eine Sache noch, die wir als Männer jetzt da auch besprechen müssen. Man hat ja immer gedacht, männliche und weibliche Gehirne sind dann doch irgendwie unterschiedlich. Ich dachte tatsächlich auch alleine Gewicht. Ich dachte immer, da sind irgendwie 100, 150 Gramm Unterschied.
Das stimmt auch.
Ah, das stimmt. Ja, aber trotzdem, da hört es dann mit den Unterschieden auf?
Oh, oder? Nein. Also erstmal zum Gewicht. Das lässt sich relativ einfach erklären. Das männliche Gehirn ist tatsächlich größer als das weibliche. Das liegt aber daran, dass Männer in der Regel auch etwas schwerer sind vom Körperbau. Und mehr Masse braucht einfach auch mehr Hirn, um diese Masse auch zu steuern. So. Deswegen sind Gehirne von Männern etwas größer. Es gibt tatsächlich anatomische Unterschiede von Männern und Frauengehirn. Und zwar eine ganze Reihe. Also viele Hirnstrukturen sind bei Männern größer als bei Frauen und umgekehrt. Das, was man daraus macht, ist natürlich die andere Frage. Also das heißt nicht unbedingt, dass wir damit irgendwelche Sachen erklären können, warum Frauen schlecht einparken oder Männer nicht zuhören. Das können wir mit dem Gehirn gar nicht unbedingt erklären. Denn selbst wenn Gehirne unterschiedlich aufgebaut sind, hat man festgestellt, sie haben quasi zwei unterschiedliche Wege, um zum gleichen Ziel zu kommen. Sie mögen vielleicht ein bisschen unterschiedlich aufgebaut sein, ein bisschen unterschiedlich funktionieren, aber das Ergebnis ist in der Regel das Gleiche. Gerade wenn man jetzt solche kognitiven Tests macht, ich drehe einen Würfel in 3D oder sowas, da stellt man fest, Männer drehen den Würfel besser in 3D, also können sie auch besser einparken, weil sich den Raum besser vorstellen.
Räumliche Vorstellung.
Klar, logisch. So denkt man am Anfang, wenn man dann schaut, okay, Frauen gebe ich das mal ein, zwei Tage, dann trainieren die das, dann können die es genauso gut wie Männer. Und Unterschiede im Einparken kann ich also nicht damit begründen, wie ich jetzt in irgendeinem sterilen Labor Würfel rotiere. Ja, aber das wird halt häufig gemacht. Und da wird die Hirnforschung instrumentalisiert, um Sachen in unserem wirklichen Leben zu erklären, wo die Hirnforschung sich eigentlich auch nicht unbedingt einmischen sollte.
D-Radio Wissen, die Redaktionskonferenz mit dem Hirni, Dr. Henning Beck, heute Abend. Schön, dass du da bist. Henning, sag einmal kurz drei Sätze dazu, wenn du diese Mythen jetzt abgearbeitet hast, also das mit den 10%, dass wir die nur nutzen, stimmt nicht, Männlein, Weiblein, so groß ist der Unterschied des Gehirns gar nicht. Kannst du momentan sagen, was so das große Zukunftsforschungsfeld der Gehirnforschung ist, oder ist es einfach zu unterschiedlich, als dass man das sagen kann?
Also was im Moment sehr spannend ist, ist, dass quasi die Architektur des Gehirns im Ganzen zu sehen. Also was wir wissen sehr genau, wie die Zellen einzeln arbeiten. Das wissen wir sehr gut. Wir wissen auch, wo im Gehirn die großen Sachen stattfinden. Das Sehen, das Sprechen, das wissen wir alles grob. Aber wir wissen nicht dieses Ding dazwischen, diese mittlere Ebene. Wie wird aus einzelnen Zellen so etwas Großes wie Sprache? Und dieser Mittelbau sozusagen, das versucht man jetzt gerade zu erforschen mit neuen Techniken, indem man sich anschaut, wie ist diese Vernetzung, wie ist die Architektur des Netzwerks. Und da stößt die Hirnforschung tatsächlich auch an Grenzen. Und ich denke, das schafft die Hirnforschung nicht alleine. Und da muss sie sich verbünden mit anderen Wissenschaften, wie der Informatik, die sehr viel besser beschreiben kann, wie Informationen verarbeitet werden. Und dann kann man das Gehirn völlig neu beschreiben vielleicht.
Du hast selbst einen Mythos noch drin, der steht, also der Mythos ist, das Gehirn sei wie ein Computer. Würde ja behaupten, es ist nicht wie ein Computer, richtig?
Was? Okay, ja, also es ist, häufig wird gesagt, das Gehirn sei so wie so ein Supercomputer, ja, der perfekt funktioniert und super schnell rechnet und so. Wenn man sich tatsächlich anschaut, wie ein Gehirn funktioniert, das Gehirn rechnet sehr viel langsamer als ein Computer, milliardenfach langsamer, macht auch milliardenmal so häufig Fehler wie ein Computer und kommt dennoch relativ gut ans Ziel, in aller Regel. Das liegt einfach daran, weil das Gehirn nicht arbeitet wie ein Computer, sondern nach einem völlig anderen Mechanismus. Also nichts ist mit Festplatte oder Prozessor im Gehirn oder sowas. Das ist ein völlig anderes Prinzip. Beim Computer habe ich Hard- und Software. Die Software, ein Programm läuft auf der Hardware. In einem Gehirn gibt es keinen Unterschied. Hard und Software sind dasselbe, wie die Zellen arbeiten. Das ist gleichzeitig das, was sie arbeiten. Und deswegen ist diese Art, wie das Gehirn funktioniert, völlig einzigartig in der Natur. Es gibt keinerlei ähnliche Struktur, mit der wir das vergleichen können. Auch keinen Mechanismus. Vor 500 Jahren habe ich gesagt, das ist irgendein Apparat oder irgend so ein Taschenrechner. Jetzt ist es ein Computer, was weiß ich, wie es in 300 Jahren aussehen wird. Aber tatsächlich gibt es keinen Vergleich, der wirklich beschreiben kann, richtig korrekt beschreiben kann, wie ein Gehirn ist. Ein Gehirn ist völlig einzigartig und deswegen brauchen wir völlig neue Zugänge zu diesem Gehirn.
Du hast vorhin einmal so in so einem Nebensatz gesagt, wenn man versteht so ein bisschen, wie das Gehirn aufgebaut ist, so wie du es jetzt auch geschildert hast, kann das auch dabei helfen, andere Bereiche zu verstehen, vielleicht auch in der Wirtschaftswelt. Hm. Du hast auch gesagt, du warst ein Jahr in den USA, also so ein bisschen Prinzipien da übertragen. Hm. Kannst du das mal erläutern, was du damit meinst?
Hm. Ja, also das Gehirn, also alle wollen ja heute vernetzt sein, gut networken und alles. Und der wahre Meister im Netzwerken ist ja das Gehirn. Seit Jahrmillionen zeigt es im Prinzip, wie ein super Netzwerk aufgebaut sein muss. Und die Prinzipien, wie so ein Gehirn sich quasi intern vernetzt, das kann man auch auf größere Systeme übertragen, wie Verkehrsströme funktionieren oder wie ich Informationen in einem Netz übertragen kann. Da kann ich vom Gehirn tatsächlich lernen.
Also als Modell oder wie muss ich mir das vorstellen?
Zum Beispiel als Modell, ja.
Hast du mal ein konkretes Beispiel?
Also, wo man das sehr schön erklären kann, ist Stichwort Innovation. Ja, alle wollen heute innovativ sein, neue Ideen haben, kreativ sein oder sowas. Und auch hier gilt, das Gehirn ist kreativ seit Jahrmillionen. Und das Gehirn hat Konzepte entwickelt, wie ich neue Ideen hervorbringe. Und die kann ich tatsächlich auf die Wirtschaftswelt übertragen. Also viele denken ja, ich mache ein Brainstorming und setze mich da in eine Runde und dann sind wir alle kreativ, schreiben mit bunten Stiften was an die Wand und haben lustige Hemden an und dann finden wir was Schönes. Das funktioniert gar nicht so. Also Brainstorming ist auch so eine Sache. Funktioniert gar nicht so, wie man immer gedacht hat.
Wieso? Also
Da verlasse ich mich auf die Kollegen in der Soziologie, die festgestellt haben, dass man bei Brainstorming sich so ein bisschen gegenseitig blockieren kann. Da gibt es viele Prozesse, wo man sich gegenseitig quasi Ideen wegnimmt oder gegenseitig hemmt oder sowas. Man kann das machen, aber nur, um sich am Anfang richtig reinzuarbeiten in eine Idee. Also man kann gerne eine Kreativitätssitzung machen, um sich in ein Thema richtig reinzuarbeiten, in ein Problem. Und dann, was dann passiert, irgendwann hat man keine Lust mehr. Man sagt, okay, hier, es geht mir jetzt auf den Zeiger, ich mache jetzt was anderes. Und dann schaltet man ab, also bewusst, man wendet sich was anderem zu. Und was dann im Gehirn passiert, ist das eigentliche Wunder sozusagen.
Es arbeitet weiter. Crazy.
Potz, Donner und Blitz. Und ja, dann entsteht im Gehirn, entstehen neue Muster, in dem es unterbewusst Erfahrungen von uns, Bilder, Emotionen, alles Mögliche kombiniert und irgendwann entsteht dann so ein Geistesblitz. Ja? Entsteht dann eine neue Idee, die sich so langsam ankündigt. Aber der entsteht nicht aus heiterem Himmel, sondern wir denken häufig, der kommt ganz plötzlich und wir wissen auch meistens schon, der geht in die richtige Richtung. Oh, so muss es sein, fällt uns dann ein. Das liegt einfach daran, weil das Gehirn unterbewusst weitergearbeitet hat und einfach die falschen Ideen, die wir gedacht haben, unterbewusst vorher aussortiert. Denn das meiste, was wir denken, ist Schrott, Müll. Und der muss natürlich, bevor er an die Oberfläche tritt und in einem Gespräch Ausdruck findet, muss er aussortiert werden. Und das macht das Gehirn für uns. Und so kann man eben ganz konkret, wenn man den Unternehmen Freiräume schafft, wenn man quasi so diesen Kreativitätsraum schafft, um Ideen anzulocken, ja, dann kann ich sehr viel innovativer sein, als wenn ich jetzt konkret eine Kreativitätssitzung habe und hier, jetzt seid mal alle kreativ.
Ich habe gelesen, dass du das auch anderen beibringst auf deiner Homepage in Workshops. Da steht nämlich also diese Übertragung, was ist Kreativität, wie funktioniert innovatives Denken, wie Inspirationskraft verbessern.
Ja, ja.
Also, das steht auf deiner Homepage.
Ja, es stimmt ja auch. Aber das klingt alles so kompliziert. Ja, also
hast es ja geschrieben.
Nein, dieses Thema wird häufig so kompliziert dargestellt. Wir wollen innovativ sein, wir wollen neue Ideen entwickeln. Das klingt immer häufig recht abstrakt. Was im Gehirn da häufig passiert, ist immer sehr konkret. Die meisten vergessen, wenn ich eine Idee haben will, dann muss ich mir vorher erstmal überlegen, was will ich denn überhaupt lösen für ein Problem? Wofür brauche ich diese Idee? Dieser allererste Schritt ist so wichtig, mir zu überlegen, was ist denn überhaupt mein Problem? Und da kann ich mich dann so mit einer Kreativitätssitzung draufstürzen, verzweifeln, abbrechen, mich aufregen. Je emotionaler das wird, desto besser, weil dann wird das Gehirn im anschließenden Schritt unterbewusst umso intensiver weiterarbeiten. Und da gibt es einige Tricks und Kniffe, die man tatsächlich beibringen kann, um diese Prinzipien dann auch besser zu nutzen.
Was trainierst du mit den Leuten, sich aufregen?
Also erstmal trainiere ich das Verständnis. Also ich denke, der Schlüssel dazu, wie man Ideen entwickelt oder sowas, ist erstmal zu verstehen, was ist eine Idee? Was passiert da im Gehirn? Wie funktioniert denn überhaupt so ein Gehirn? Denn häufig ist es so, wenn man besser versteht, wie etwas funktioniert, dann kommt man von selber schon quasi darauf, wie man das Gehirn entsprechend dann stimulieren muss, wie man da vorgehen muss, um besonders kreativ zu sein. Und deswegen geht es erstmal im ersten Schritt darum zu erklären, wie funktioniert das überhaupt? Kreativität, das ist nämlich im Gehirn quasi ständig der Fall. Zum Beispiel, ich rede jetzt gerade. Diese Sätze habe ich mir ja nicht vorher ausgedacht. Die entstehen spontan in meinem Gehirn. Das ist insofern Kreativität. Und diese Prozesse sind ganz normal. Und wenn man die versteht, dann kann man im zweiten Schritt so ein paar Tricks und Kniffe und Techniken anwenden, die man dann im Unternehmen, für sich selber, wo man es braucht, kreativ sein kann.
Kannst du einen mal nennen, dass man eine Vorstellung bekommt?
Also was ich in Kalifornien zum Beispiel ganz spannend fand, das war ein Internetunternehmen, die hatten ihr gesamtes Gebäude mit so Whiteboards ausgekleidet, so Tafeln, an die man so dran schreiben kann und dann mit so einem Schwämmchen wieder wegwischt. Und das gesamte Gebäude war ausgestattet mit solchen Whiteboards, auf dem Klo, in der Kantine, auf dem Parkplatz, überall. Und jeder hat da seinen Kram dran gekritzelt. Ob das sinnvoll war oder nicht, hat man später gesehen, wie viele Leute was dazu geschrieben haben. Also jemand hat dran geschrieben, keine Ahnung, meine Software läuft immer nur montags abends, aber nicht dienstags, was kann ich tun? Und dann hat irgendjemand was anderes daneben geschrieben und dann der nächste wieder und so. Und so wuchs diese Idee oder die Lösung dieser Idee völlig dezentral, ohne dass es jemand gesagt hätte, einfach durch den Input von den Leuten, die daran vorbeigehen. Und diese Idee schafft sich an dieser Wand plötzlich Freiraum, wird größer und zum Schluss kann ich dann nach einigen Tagen diese Idee ernten und dann kann ich die dann entsprechend dann vielleicht umsetzen. Aber hier sieht man schon, das ist dezentral. Da ist keiner, der von oben sagt, hier, ihr seid jetzt mal kreativ oder so, sondern das ist Input von allen Seiten. So ist das im Gehirn ganz genauso. Alle Regionen im Gehirn tragen zu der Idee bei. Da gibt es kein Kreativitätszentrum, was rechts sitzt, sondern das gesamte Gehirn ist immer kreativ.
DD Radio Wissen Redaktionskonferenz mit dem Science Slammer Henning Beck, der promovierter Neurobiologe ist. Henning, auf deiner Homepage steht Neuro, Science, Entertainment als drei Begriffe. Wie groß sind die Anteile? Jeweils 33%?
Och, das geht so ineinander über. Also je nachdem, was ich gerade für ein Projekt habe, dann lege ich da einen anderen Schwerpunkt drauf. Also es ist durchaus möglich, ein Science Slam wäre jetzt mehr so Entertainment-Bereich mit wissenschaftlichen Anteilen. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, was komplett Wissenschaftliches zu machen, was irgendwie mit verständlich rübergebracht wird. Aber je nach Anspruch dann halt auch das ein bisschen zu verschieben und halt ein bisschen das Ganze Wissenschaftliche rüberzubringen. Ja.
Macht dir alles gleich viel Spaß?
Ja. Ja, und vor allem die Kombination aus diesen Sachen ist so spannend, wie immer im Leben. Ja, und das ist auch so toll in den Wissenschaften, auch in nicht nur in Naturwissenschaften, sondern auch in Geisteswissenschaften, wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, dann entstehen eigentlich immer die spannendsten Sachen. Und so habe ich es auch immer festgestellt, wenn man mit anderen Wissenschaftlern zusammenkommt oder sich über Themen unterhält, da entstehen ganz tolle Ideen, ja.
Ich habe in deiner, du hast eine Referenzliste auf der Homepage, wo du auch als Keynote-Speaker dann arbeitest oder als Gastvortragender gebucht werden kannst.
Ja, ich halte dann Vorträge über das Gehirn. Ja.
Genau, da stehen dann, also Fachmessen sind da, die Expo-Farm, was eine Messe ist, ENBW hatte ich gebucht, also großer Energieanbieter, Abgeordnetenfrühstück des Verbands forschender Arzneimittelhersteller.
Unfassbar.
Ja. Das sind ja vorsichtig ausgedrückt.
Alle möglichen Leute.
Ja, genau, beim VFA zum Beispiel auch durchaus, also bei ENBW ist ein großes Wirtschaftsunternehmen, der VFA wird durchaus auch mal kritisiert von Instituten. Wie gehst du damit um? Ist das ein Problem oder sagst du erstmal, ich versuche meine Botschaft zu versenden?
Also ich bin immer da erstmal auch in eigener Absicht. Also ich trete jetzt nicht für andere auf, um irgendwas zu machen, sondern ich erkläre anderen, wie etwas funktioniert. Und das kann ich ja erstmal keinem vorwerfen, wenn ich jemandem irgendwie erkläre, wie die Welt in einigen Punkten tatsächlich funktioniert. Zum Teil sind es auch solche Unterhaltungsabende oder sowas, wo man einfach da ein bisschen so einen lockeren Wissenschaftspunkt einfach setzen möchte und Wissenschaft ein bisschen aus dem Elfenbeinturm rausholt. Und ich denke, das tut jeder Institution mehr oder weniger gut, wenn man da so mal richtige Wissenschaft auch mal zeigt, ja. Und damit so Halbwissen und sowas häufig endet. Ja.
Wie sind die Rückmeldungen aus der Wissenschaftscommunity? Es hypt ja gerade ganz gut für dich, ne? Also du machst etliche Vorträge, bist unterwegs, da ist ja dann auch Geld im Spiel. Wie sind die Rückmeldung aus der eigenen Community?
Och, alles positiv. Ja,
kein also Neid?
Ach Gott, nein, also so ist es auch nicht. Wir verstehen uns einfach gut. Ja, auch die Kollegen noch aus Ulm, mit denen ich da noch in Kontakt bin, die jetzt da im Labor vor sich hinschuften. Ja. Nein, das ist alles freundschaftlich. Ja, wir verstehen uns prima da und im Prinzip die Möglichkeit zu haben, die Wissenschaft da nochmal rauszuholen und allen möglichen Leuten, egal wo man da auftritt, habe ich die Möglichkeit, meine Forschung zu zeigen und zeigen, woran wir Wissenschaftler tatsächlich arbeiten. Das ist Da bin ich sehr froh drum, dass es diese Möglichkeit gibt und auch die anderen Leute aus der Science Slam Szene, sage ich mal, die ich so kenne, die dann rumreisen, die Ähnliches machen, die sind alle auch sehr dankbar dafür, dass es diese Möglichkeit hier in Deutschland gibt, dass man eigene Forschung und Wissenschaft auch wirklich da mal so rüberbringen darf. Ja.
Du hast ganz am Anfang der Sendung vor knapp 2 Stunden und in deinem Buch erwähnst du es auch, so ein bisschen Kritik geübt an diesem Neuro-Hype. Alles ist Neuro, Anfang der 2000er.
Sogar mein Buchtitel.
Ja. Genau, das hat dir ja jetzt auch nicht geschadet.
Nein, das ist tatsächlich so eine Sache. Also alles muss heute Neuro sein. Ja, nimmst du irgendeinen Begriff, setzt du Neuro Neuro davor ist er 10-mal so cool. Das ist ja auch kein Interview, das ist ein Neuro-Interview zu einem Neuro-Thema.
Deshalb heißt das ja bei uns der Hirni.
So ist das in einem Neuro-Radio-Programm. Und die Sache ist einfach, da wird Hirnforschung oder Neurowissenschaften, so toll sie wirklich sind, häufig für Sachen verwendet, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben. Also wie ich jetzt meine Kinder erziehe oder sowas, oder ob ich noch an Gott glauben soll, wo doch die Hirnforschung alles Mögliche zeigt, ja. Da werden Fässer aufgemacht, wo die Hirnforschung eigentlich nicht unbedingt jetzt da alleine mitspielen sollte. Und das muss man auch mal ein bisschen relativieren. Und das mache ich auch in dem Buch recht häufig. Ich nehme mich da ordentlich selber auf die Schippe, um zu zeigen, dass hier nicht alles ist Hirn, was glänzt sozusagen. Und da muss man halt auch schon mal kritisch hinterfragen. Die Neurowissenschaften sind toll, absolut. Ich bin auch überzeugt davon, es ist eine super tolle Wissenschaft. Aber am spannendsten wird eigentlich, wenn man sich verbindet mit anderen Wissenschaften, mit Philosophie, mit Informatik, mit Sozialwissenschaften, dann entstehen wirklich auch ganz tolle neue Disziplinen dadurch. Ja. Und man muss nicht alles Neuroethik nennen oder Neurotheologie oder sowas. Das ist dann einfach ein bisschen viel. Ja. Also da schwingt sich die Neurowissenschaft manchmal auch ein bisschen auf. Man soll erstmal, die Neurowissenschaft kann viele Dinge erklären, und dann mit anderen zusammen vielleicht auch zu neuen Ergebnissen vordringen. Aber die Neurowissenschaft ist jetzt auch nicht viel besser, wichtiger oder als andere Wissenschaften. Ja.
Du bist bei uns zu Gast gewesen, 2 Stunden. Jetzt darfst du dir zum Abschluss was wünschen. Außer einen anderen Titel, der Hirni bleibt für die Sendung. Wenn du dir was wünschen könntest, so für die Zukunft, was willst du machen? Wo soll es hingehen jetzt?
Also was ich in den letzten Jahren festgestellt habe, auch als ich im Labor gearbeitet habe, als es mit dem Science Lab anfing, ist eigentlich am tollsten, zu den Menschen zu gehen und denen komplizierte Sachen zu erklären. Das macht einfach irgendwie richtig Spaß. Wenn man Dinge, die eigentlich in einem festen Umfeld sind, wie jetzt Wissenschaft, plötzlich in ein ganz anderes Umfeld verpackt und irgendwie ganz, ganz neu präsentiert. Und ob das jetzt ein Buch ist, was jetzt da rauskommt, ja mein Gott, vielleicht liest es sogar jemand. Oder wenn ich jetzt auf die Bühne gehe oder sowas, Das macht mir irgendwie am meisten Spaß, dass ich den Menschen solche komplizierten Themen da beibringen kann. Ja.
Nicht anstrengend, weil man immer wieder darum kämpfen muss, es richtig zu formulieren. Also einfach formulieren kann ja auch mal schnell falsch werden.
Das ist richtig. Absolut. Also in der Wissenschaft gilt auch, je einfacher, desto falscher. Und da muss man aufpassen, dass man da so eine Gratwanderung schafft zwischen Verständlichkeit und Richtigkeit. Aber das ist auch die Herausforderung, die nehme ich jetzt mal gerne an. So. Und ich denke, das ist gar nicht so schwer. Also auch komplizierte Sachen, wie jetzt Zellen im Gehirn funktionieren, das hört sich immer super kompliziert an. Dann mache ich noch komplizierte Fachbegriffe drauf, die keiner versteht und alles. Das kann man tatsächlich so erklären, dass man das auch so versteht, was da passiert. Und das macht wirklich Spaß, ja.
Jetzt bist du promoviert, jetzt bist du gerade mit deinen Vorträgen, Seminaren unterwegs, du warst gerade noch ein Jahr in den USA. Was gibt's so, Buch geschrieben gerade, was gibt's so als nächstes?
Ja, also mit den Büchern, das ist jetzt erstmal eine schöne Sache. Jetzt im Herbst geht's auf Lesereise. Also
mit dem Buch dann?
Ja, wer mich da erleben will, das ist natürlich keine normale Lesung, wie man sich das so vorstellt, sondern eine Lesung, wie das ein Science-Slammer machen würde.
Das
ja,
heißt?
Also mit vielen bunten Bildern, mit viel, wie soll ich sagen, Action auf der Bühne.
Das ist ja dann gar keine Lesung.
Ich werde auch was lesen, dann bist du beruhigt wahrscheinlich. Ja. Ich werde tatsächlich auch was lesen. Nein, um eben das einfach noch mehr zu den Leuten zu bringen. Und nicht nur mit Worten, sondern auch mit Bildern. Ja, denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und das werde ich dann dort zeigen. Genau, und dann stehen auch schon die nächsten Projekte an, wo ich auch versuche, das Gehirn noch ein bisschen besser darzustellen mit Bildern. Gibt es eine Idee, wie man da so Bildband machen könnte oder sowas? Da schauen wir mal, was da passiert.
Was ist mit Wissenschaftskarriere? Ich meine, du bist promoviert, du bist jetzt Anfang 30, das heißt, du könntest jetzt irgendwie
ganz auch, Anfang 30.
So, ganz ja. Anfang 30, Entschuldigung. Du könntest jetzt irgendwie eine Stelle als Assistent irgendwo annehmen, vielleicht noch eine Bildschrift machen und dann die klassische Wissenschaftlerkarriere anstreben?
Also ich habe mich jetzt nicht endgültig von der Wissenschaft verabschiedet. Das möchte ich auch nicht. Also da gibt es auch in Frankfurt genügend Möglichkeiten, wie man da wissenschaftlich aktiv sein kann. Und jetzt konzentriere ich mich erstmal auf das eine, denn Multitasking, wer mein Buch liest, wird das merken, ist auch ein Mythos. Ja, konzentriere mich erstmal auf das eine. Und aber natürlich, die Wissenschaft, der bleibe ich verbunden. Und da werde ich mit Sicherheit auch wieder einen Weg dahin finden, um da mich daran zu beteiligen, ja.
Das sagt Dr. Henning Beck. Wir haben die Sendung heute Abend mal genannt, der Hirni.
Dafür danke ich nochmal sehr herzlich.
Sehr gerne, sehr gerne. Wenn ihr das nachhören wollt, bei uns auf der Homepage dradiowissen.de. Das Ganze gibt es natürlich auch ab kurz nach als Podcast. Und die Redaktionskonferenz ist morgen wieder für euch da. Ich bin Sven Präger. Bis dann. Ciao.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.